der Baustein-Podcast. Willkommen in Hanschusheim.
Herzlich willkommen zum Baustellen-Podcast des Hanschusheimer Handwerker- und Gewerbevereins, der Podcast, der Sie in der Zeit bis zum Ende der Baustelle in der Dossenheimer Landstraße begleiten wird. Wir sitzen hier in den Räumlichkeiten der Firma Niebel. Wir, das bin ich, Johannes Laule,
Sophie Niebel
und heute unser Gast,
Patrick Reinhardt.
Herzlich willkommen, Patrick, schön, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr gerne, Patrick. Fangen wir vielleicht gleich mal so an. Was machst du denn in Hanschusheim? Was ist denn dein Geschäft?
Mein Geschäft ist die Gärtnerei Reinhardt, betreibt es mit meinem Vater zusammen. Und in der Gärtnerei verkaufen wir Beet- und Balkonpflanzen, alles rund um die Pflanze. Und Grabpflege ist eigentlich auch so unser Hauptaugenmerk, was wir in Neuenheim, in Hanschusheim und in Dossenheim betreiben.
Okay, euer Geschäft, wo finden wir euch, wenn wir schöne Pflanzen suchen?
Also, wenn man die Mühlingstraße ins Hanschusheimer Feld geradeaus hineinfährt, findet man uns an der nächsten Kreuzung, die sich vierfach teilt, fährt man halb links, ist auch ausgeschildert und dann sind wir 150 Meter auf der rechten Seite.
Also mitten im Feld.
Mitten im Feld, große Gewächshäuser, aber keine Erdbeeren drin, sondern
nein, nur Blumen auf 1800 Quadratmeter.
Das ist eine Ansage, würde ich sagen.
Ja, da wird man mit Sicherheit fündig. Du hast gesagt, ihr habt einerseits den Pflanzenverkauf bei euch, andererseits die Grabpflege. Habt ihr noch weitere Sachen, die ihr macht, rund um das Thema Pflanzen, Blumen?
Ja, wir sind ein bisschen in den Gärten aktiv. Also wenn Kundschaft anruft, ob wir Gartenpflege machen, mal eine Hecke schneiden, dann ist es natürlich auch kein Problem. Was wir noch machen, Überwinterung von Pflanzen, von Kübelpflanzen.
Das heißt, was stelle ich mir darunter vor?
Zum Beispiel Leute, die ihre großen Zitronen auf dem Balkon stehen haben und wissen nicht, wohin über Winter. Dann weil sie sind sie bei uns gut aufgehoben.
Also eine Runde Spa für die Pflanzen.
Sozusagen.
Weil sie über Winter natürlich auf dem Balkon
ein bisschen zu kalt wird.
Genau, trotz Klimawandel ist es immer noch zu kalt auf dem Balkon. Und dann bringt man die zu euch oder wie funktioniert das?
Ja, also die Leute bringen sie meistens immer zu uns. Altkunden, die tun wir heutzutage auch immer noch holen.
Okay,
aber also. Es wird aber auch weniger.
Hol- und Bringdienst.
Ja.
Dann werden die Pflanzen gehütet. Ja, es ist ja, ich meine, es ist wichtig, solche Zitronen oder Orangenbäume, die sind ja, da können ja riesige Ausmaße annehmen, ja. Und wo stellt man die dann hin? Die kann man nicht einfach ins Wohnzimmer dann reinziehen, ne?
Nee, da ist es auch meistens zu kalt, zu warm dazu.
Bei wie viel Grad müssen die überwintern?
Also zwischen 10 und 15 Grad sind sie optimal.
Und dann brauchen sie natürlich Licht, ne? Im Keller ist es zu dunkel wahrscheinlich.
Vor allem viel Licht. Man merkt es auch vor allem im Frühjahr, wenn wenig Sonne scheint, dann machen die Pflanzen einfach wenig an Wachstum. Und sobald es dann wirklich so März, April wird, wenn die Sonne richtig scheint, dann sieht man wirklich auch an den Zitronen, dass sie überall raussprießen, wachsen. Und dann riecht es natürlich auch super in den Häusern.
Ja, wunderbar, da sieht man, dass der Fachmann spricht. Ja. Patrick, du bist gelernter Gärtner.
Richtig, genau.
Und jetzt weiß ich bin ja an einer beruflichen Schule, in der auch Gärtner ausgebildet werden. Wahrscheinlich warst du auch an der Schule, in der ich unterrichte. Und ich weiß, dass es 7 verschiedene Fachrichtungen gibt in den Gärtnerberufen. Also unheimlich viel. Was hast du denn da vertieft?
Also ich habe damals Zierpflanzengärtner gelernt. Also Zierpflanzengärtner, das bedeutet, dass ich von Jungpflanzen, also von Mutterpflanzen, Stecklinge runtermache, sie pikiere und sie halt von jung auf züchte, sozusagen.
Okay, macht ihr das bei euch im Betrieb auch? Also setzt ihr die Pflanzen selber, die ihr verkauft?
Also wir machen es noch selber, teilweise. Alles können wir nicht mehr selber machen, weil einfach die Fläche zu klein dafür ist. Mittlerweile ist es einfach auch günstiger, die Pflanzen einzukaufen, wie selbst zu produzieren, weil mittlerweile ist wie überall, es geht einfach nur über die Masse.
Okay, ja, es ist spannend. Ich habe mal eine Führung gemacht in einem Betrieb, der sich mit Begonien, Pflanzen, Samen beschäftigt. Ja. Und aufs Gramm gerechnet, haben die gesagt, sind Begoniensamen wertvoller als Gold. Also wenn man jetzt, weil die wohl unheimlich klein sind.
Ne? Die sind extrem klein, ja. Vor allem auch das Aussehen ist halt so eine Schwierigkeit.
Ja.
In jedes Loch nur ein Samenkorn oder zwei oder drei reinzubekommen, ist schon eine Meisterleistung. Ja, mittlerweile machen es auch die Maschinen. Das geht halt einfach viel schneller. Und das Ganze selbst zu machen, dafür sind wir einfach zu klein, sozusagen.
Okay, aber einen Teil der Pflanzen produziert ihr dann auch noch selber?
Ja, genau. Das machen wir wirklich noch selber. Vor allem, wir haben sie da auch in Häusern stehen. Wir können halt dementsprechend auch reagieren, was braucht man noch, oh, das geht jetzt leer, und dementsprechend können wir auch einkaufen.
Und dann quasi zugekauft?
Richtig.
Okay, weil das habe ich dort auch bei dieser Führung gelernt, ist auch unheimlich spannend, wie, dass das eine richtige Wissenschaft auch ist, diese Pflanzen punktgenau zu produzieren. Also wenn man weiß, ich sage jetzt mal, Muttertag ist am ersten Sonntag im Mai, ne? Richtig? Bin
ja,
ich falsch? Ich
sowas.
Patrick, du wirst es wissen. Das ist wahrscheinlich euer Großkampftag. Ja? Muttertag ist am ersten Sonntag im Mai, glaube ich. Und da müssen eben die Pflanzen punktgenau blühen und da muss alles passen. Ne? Weil wenn die entweder verblüht sind oder, keine Ahnung, 3 Tage später dran sind, tja, Pech gehabt.
Pech gehabt,
ne?
Ja, aber in der Regel ist es so, dass man einen Kulturplan hat. Man weiß, vom Topfen bis zur Endpflanze dauert es etwa zig Wochen.
Mhm.
Und da kann man halt schon dementsprechend reagieren, wann man sie topft. Man muss natürlich auch noch die Temperatur beachten.
Da kann man dann vielleicht auch so ein bisschen noch steuern,
eingreifen.
Dann
kann man so ein bisschen steuern, ob sie schneller wachsen sollen oder ein bisschen langsamer. Aber ja, das ist meistens so der Fall. Und die meisten Leute wissen es gar nicht. Es ist einfach nicht nur immer topfen, stehen, wachsen lassen, verkaufen. Da gehört auch noch natürlich dazu Nützlingseinsatz gegen Schädlinge.
Macht ihr das aktiv?
Ja, machen wir auch. Manchmal geht's einfach nicht anders. Da muss man zur Spritze greifen. Das ist leider so. Natürlich gibt's dann auch Hemmstoffe, dass die Pflanze kurz und kompakt bleibt.
Aha.
Das müssen wir auch einsetzen, weil sonst würden die Pflanzen einfach wachsen, wachsen, wachsen. Sie würden lang werden, würden umkippen. Und das Mittel sorgt halt dafür,
ausufern,
dass sie kompakt und schön bleiben.
Hast du für uns ein Beispiel für diesen Nützlingseinsatz, was ihr da macht?
Zum Beispiel, wenn Trips da ist im Haus, das sieht dann so aus auf den Blättern, wie ob sich irgendwas durch die Blätter gefressen hat.
Mhm.
Dafür gibt's Nützlinge zum Beispiel oder gegen die Läuse.
Mhm. Ja, die Marienkäfer, ne? Klassisch.
Die Marienkäfer, ja, aber die Marienkäfer werden meistens nicht eingesetzt. Da werden andere Sachen eingesetzt.
Mhm.
Die setzen zum Beispiel in die Laus Nützlinge wieder rein oder beziehungsweise Eier. Die tun sich in der Laus entwickeln. Und dann, ja, das ist so richtig,
spannend.
So richtig horrormäßig.
Okay.
Ja, und daraus tun sich wieder neue Nützlinge entwickeln. Und dann.
Spannend.
Ist es die Laufe der Zeit.
Du hast gesagt, über die Temperatur wird ein bisschen was gesteuert. Jetzt kann man sagen, wir strahlen ja nicht live aus, sondern sind immer so ein bisschen zeitlich versetzt. Aber jetzt haben wir die erste richtig warme Woche hier in Heidelberg, kann man sagen. Ja. Wie ist denn da das Arbeiten im Gewächshaus für dich gerade?
Ja.
Kann man sich da dran gewöhnen, oder?
Nee, da kann man sich leider nicht dran gewöhnen. Also in den Temperaturen in Häusern, wenn es wirklich so bei 30 Grad Außentemperatur ist, kann sich im Gewächshaus bis zu 50 Grad entwickeln.
Oh Gott, das wäre also absoluter Horror für mich.
Das ist wirklich manchmal grenzwertig, aber irgendwie schaffen wir es doch jeden Sommer durchzuhalten.
Heißt dann viel trinken.
Viel trinken auf jeden Fall.
Dann doch lieber draußen, der Einsatz außerhalb vom Gewächshaus. Wie ist da so dein Arbeitsalltag? Also bist du viel im Gewächshaus oder bist du eher draußen dann bei deinen Kunden? Oder du hast gesagt, ihr arbeitet viel auf dem Friedhof.
Genau, mein Vater und ich haben es uns aufgeteilt. Er bleibt mehr im Geschäft, kauft die Sachen ein auf dem Markt zum Beispiel, organisiert alles, was so in der Gärtnerei passiert. Und ich bin für die Sachen zuständig, was außerhalb der Gärtnerei passiert, wie zum Beispiel Gartenpflege, auf dem Friedhof Neuanlagen machen, neue Sachen anlegen, Blumenbeete pflanzen. Dafür bin ich dann zuständig.
Aber das sieht man auch, aber du schon ein bisschen, hast schon eine schöne Bräune.
Ja, das kriegt man.
Frisch aus dem Urlaub, so sieht's aus.
Das Tour ziemlich schnell, ja.
Und euer Haupteinsatzgebiet ist dann der Hanschusheimer Friedhof?
Nee, wir sind auf 3 Friedhöfen aktiv.
Mhm.
In Hanschusheim natürlich, das ist unser Hauptaugenmerk. Dann sind wir in Dossenheim und in Neuenheim auf dem Friedhof.
Okay, und dann macht ihr da die Grabanlage und Gießservice oder wie?
Genau, richtig. Also wir kümmern, wenn Leute, Kunden zu uns kommen, sagen, Herr Reinhard, ich möchte gerne Grabpflege. Mhm. Das ist eigentlich so wie ein Sorglospaket. Mhm. Da kümmern wir uns wirklich das Ganze ja um das Grab von der Kundin oder vom Kunden. Der schneiden's. Wir machen es sauber, tun es von Unkraut befreien Und natürlich ganz wichtig ist das Gießen im Sommer.
Ja, das kann ich mir vorstellen, das wird einen halben Tag oder mehr wahrscheinlich in Anspruch nehmen. Da werdet ihr einen Mitarbeiter haben, der nichts anderes macht als gießen.
Ja, ne, wenn eine Mitarbeiterin zu tun hat mit dem Gießen, ist er eine Woche beschäftigt.
Oh Gott. Wahnsinn.
Krass. Ja klar, aber das unterschätzt man immer total, dass das, was das für ein Zeitaufwand ist. Vor allem, man muss ja dann ja, auch mal alles abfahren.
Wir gießen auch meistens eigentlich nur einmal die Woche. Und dann gießen wir halt nicht mit Kannen, sondern mit dem Fahrzeug oder mit dem Schlauch. Und dann machen wir schon ein bisschen mehr Wasser drauf wie eine Gießkanne, dass es auch hebt. Natürlich gibt es auch Gräber, die brauchen öfters mal Wasser.
Ja.
Dann fahren wir halt 2 oder 3 Mal die Gräber an. Aber nach der Zeit erkennt man die Gräber, die mehr halt wirklich mehr Wasser brauchen.
Okay. Zum Thema Grabpflege finde ich oder fand ich jetzt sehr interessant zu sehen. Letztes Jahr war ja die Bundesgartenschau in Mannheim. Ich weiß nicht, ob du dort warst.
Ja, ich war dort.
Da war, warst du dort, Sophie?
Ja.
Da war eine Abteilung, du warst bestimmt dort, Sophie, bei dir weiß ich nicht, wo es tatsächlich um Grabgestaltung auch ging auf der Bundesgartenschau. Richtig. Da waren dann zum einerseits, also ich sag mal, das hätte man jetzt zum Julien Heckmann auch nochmal fragen können, wer das gesehen hat. Also ganz tolle Grabsteine, die dort waren, sehr ungewöhnlich. Aber ich fand auch ganz ungewöhnliche Bepflanzungen, also die mir irgendwie gar nicht so präsent sind von unserem Friedhof, also mit so, das sah wie so ein Teppich aus an Bodendeckern und so. Also da ist ja auch wirklich viel Bewegung in dieser Sache. Also da gibt es auch Trends bei der Grabgestaltung. Nehmt ihr die auch wahr in Handschuhsheim oder sind die Leute da eher klassisch?
Also bei uns sind sie eher klassisch. Man darf die Grabbepflanzung auf den Gartenschauen jetzt mit unseren Friedhöfen vergleichen, weil da ist eine ganz andere Masse an Pflanzen auf den Gräbern. Da geht es halt wirklich nur ums, um den Wettbewerb.
Ach, das sind Wettbewerbe, die dort ausgestellt werden.
Ah, okay, siehst du, das wusste ich nicht. Da kämpfen die Friedhofsgärtner sozusagen unter sich, wer die schönste Grabgestaltung macht.
Mhm, okay.
Natürlich gibt es das halt auch für die Steinmetze.
Mhm.
Und ja, da wird sich ja jeden Tag um die Gräber gekümmert. Wenn ein bisschen was wächst, wird sofort geschnitten. Es muss halt immer tippotopp dastehen. Und das wird bei uns so in der Grabpflege gar nicht möglich sein.
Okay, also das eine ist halt tatsächlich ein Ausstellungsobjekt und aber nichts für die breite
Masse. Also man kann die Pflanzen, was drauf sind auf den Gräbern bei uns, natürlich bepflanzen oder benutzen. Aber die Dichtigkeit, das Genaue, das ist halt einfach der Wettbewerb.
Mhm.
Dafür sind die Gärtner an einem Grab teilweise 3 Tage beschäftigt, bis sie es fertig gepflanzt haben. Also da ist wirklich Genauigkeit.
Für die Praxis wenig
richtig
tauglich.
Richtig, genau.
Aber in Handschuhsheim gibt es ja auch eine neue Entwicklung. Oder was heißt, wahrscheinlich ist sie gar nicht so neu. Ich habe sie nur noch nicht so lange wahrgenommen, dass es da auch so Felder gibt, die irgendwie komplett bewirtschaftet werden. Ich weiß nicht, ich glaube, da seid ihr dabei auch und auch noch andere Friedhofsgärtner, die auf dem Handschuhsheimer Friedhof arbeiten. Also, dass gar nicht mehr jedes Grab individuell bepflanzt ist, sondern dass das wie so Felder sind.
Genau, so parkähnliche
Felder. Parkähnlich, genau.
Genau. Da sind wir auf 4 Friedhöfen unterwegs. Mhm. Also in Dossenheim haben wir eins, das tun wir selbst bewirtschaften. Dann in Handschuhsheim machen wir es mit einem anderen Friedhofsgärtner zusammen. Und dann haben wir noch ein großes Grabfeld beziehungsweise 2 in Kirchheim.
Mhm.
Da sind wir auch aktiv in dem Grabfeld. Und natürlich auf dem Bergfriedhof, da gibt es ein ganz großes Grabfeld. Da sind wir auch mit aktiv.
Okay. Und das wird verstärkt genutzt. Wie ist so dein Eindruck? Geht der Trend weg von den Einzelgräbern hin zu?
Jahr für Jahr anders, muss ich ehrlich sagen. Manchmal gibt es einen Trend mehr zu Uhren, dann gibt es wieder einen Trend mehr zu Sargbestattung. Das ist ganz unterschiedlich. Man kann es vielleicht so ein bisschen definieren, ob Dorf oder Stadt.
Okay.
Im dörflichen Bereich kann sein, dass doch mehr Erdbestattungen sind, wie jetzt bei uns in Heidelberg
und
in der Stadt.
Ja. Und dann für euch eben auch größere Felder, die ihr dann bespielen könnt.
Richtig, genau. Und eigentlich ist es auch eine super Sache. Die Leute zahlen halt für 20 Jahre Pflege x Geld.
Ja.
Es ist immer gepflegt, es ist immer Blumen da oder Wechselbepflanzung da, was mal 3-mal jährlich wechseln.
Ja.
Und sie müssen sich eigentlich um nichts mehr kümmern.
Ja,
ist doch wirklich eine super Sache und wird auch sehr, sehr gut angenommen.
Ja, ist natürlich klar, ne? Also oftmals ist es ja so, dass die nahe Verwandtschaft auch gar nicht mehr dann am Ort lebt und sich die Zeit nehmen kann, auch was du sagst, ne? Wenn man hört, dass da 3-mal, 4-mal die Woche gegossen werden muss, ja, dass da geschnitten werden muss und so weiter. Auch dieser Pflegeaufwand, man muss ja vor Ort sein. Und wenn man da eben keine Angehörigen hat, die da wohnen, dann wird es natürlich sehr schwierig.
Ja. Gibt es denn was, ich frage für einen Freund, gibt es denn sowas, war es jetzt okay, man braucht so drei, viermal die Woche muss man gießen. Gibt es denn was für Faule, für Leute wie mich zum Beispiel, die jetzt ihre Pflanzen zu Hause wirklich knusprig wachsen lassen? Weil ich bin wirklich faul, was das angeht. Aber ich hätte super gerne was auf meinem Balkon, was einfach schön ist, wo man dann rauskommt, denkt sich, oh, schön. Aber ich habe keinen Bock, jeden Tag da zu gießen. Gibt es da irgendwas für?
Also es gibt eine Pflanze, ja, die kommt auch aus Italien, die Diplatenia heißt die, hat schöne große Blüten, gibt es in rosa, weiß oder rot. Ob große Pflanze, kleine Pflanze, überhaupt kein Thema. Also der macht es auch nichts mehr aus, wenn es mal nur einmal die Woche Wasser kriegt.
Ja, dann ist das ja was für mich, das muss ich mir auf jeden Fall mal merken.
Absolut. Also die ist wirklich Gold wert und mittlerweile auch auf dem Friedhof sehr beliebt, weil es halt wirklich... wenn ich Wasser brauche. Klar, sie braucht mal Wasser, aber ihr tut's nicht weh, wenn sie mal vergessen wird, sozusagen.
Ja, dann wäre das ja genau die richtige Pflanze für mich. Wenn sie dabei noch schön aussieht, dann,
absolut,
dann hast du mich.
Kannst du gleich mal googeln, Diplatenia.
Genau.
Auf jeden Fall. Ja, und hast du denn irgendeine Pflanze, die du so, womit der du am liebsten arbeitest? Oder irgendwas, wo du sagst so, hey, das ist das, macht mir am meisten Spaß?
Da muss ich jetzt mal kurz überlegen. Eigentlich nicht, nee. Nee, muss ich ehrlich, also ich finde alle Pflanzen super, egal jetzt ob Zimmerpflanzen oder Freilandpflanzen. Man kann mit allen irgendwie ein schönes Blumenbeet zaubern. Egal ob jetzt zum Beispiel mit fleischfressenden Pflanzen, kann man auch ein schönes Blumenbeet draus zaubern. Es geht alles.
Fleischfressende Pflanzen. Muss man die füttern oder so? Nee, ne?
Nee. Die holen sich ihre Fliegen selber. Nee, sie haben Lockmittel an auf den Blättern. Das zieht die Fliegen an. Und dabei, ja, kleben sie entweder fest oder die Klappe geht zu.
Klasse. Patrick, wir sind ja heute hier wegen dem Baustellen-Podcast.
Ja.
Und wollen auch ein bisschen uns über die Baustelle unterhalten.
Ja, denn die Baustelle, die betrifft uns ja hier irgendwie alle. Trifft ihr euch auch so? Also merkt ihr das schon, dass irgendwie die Kunden weniger zu euch kommen oder öfters nachfragen, wie sie am besten zu euch kommen? Bekommt ihr da irgendwie was mit?
Also am Anfang hatten wir echt Angst, was die Baustelle mit uns bewirkt. Aber wir können eigentlich nichts Schlechtes sagen. Also die Kunden finden immer noch zu uns. Wenn man ehrlich ist, ist es einfach nur der Parallelweg von der Dorsheimer Landstraße, was man entlang fährt. Und deswegen, nee, wir können eigentlich echt zufrieden sein mit der Baustelle, so wie sie es eingerichtet haben.
Das ist doch was Positives.
Absolut, ja.
Aber ist es dann auch so, dass ihr aktiv auf eure Kunden vorher zugegangen seid und habt gesagt, hey, passt auf, ihr müsst jetzt die Parallelstraße benutzen, um zu uns zu kommen? Oder hat sich das von alleine irgendwie so eingespielt?
Ach, sie haben eine Anzeige geschaltet gehabt in der Rhein-Neckar-Zeitung, dass wir halt auch noch da sind für die Kunden. Und seitdem haben wir eigentlich nichts mehr geschaltet, groß an Werbung und wie sie zu uns kommen. Und die Leute, wenn sie fragen, und ich habe es ihnen erklärt, wie der Weg ist, haben sie gesagt, man findet aber trotzdem noch super ins Feld oder in die Gärtnerei.
Ja, also das ist doch was Positives.
Doch, ich bin wirklich positiv überrascht, wie das Ganze jetzt...
Wie ist es bei euch mit dem Lieferverkehr?
Ja,
also ihr habt ja bestimmt, wenn da dann mal so ein Blumenlaster kommt, sind es ja schon größere
Richtig, ja.
Fahrzeuge.
Also das war so unser Hauptproblem am Anfang, wo wir nicht gewusst haben, wie ist die Umleitung, wie kommen da die Sattelzüge durch, die LKWs, können sie vorne abbiegen in die Mühlingstraße. Das hat sich dann Gott sei Dank wirklich schnell verflüchtigt, weil die Umleitung ist echt so gut gemacht, dass auch die großen Sattelzüge, was zu uns kommen, keine Probleme haben. Selbst
super.
Die Fahrer haben auch gesagt, überhaupt kein
Habt
Problem.
Habt ihr denn da immer die gleichen Fahrer? Weil ich kenne das jetzt zum Beispiel von uns, wenn da die LKWs kommen, dann ist das immer wieder ein anderer Fahrer. Und wenn sich hier was an der Baustelle ändert, könnten wir dann nicht einfach mal anrufen und sagen so, hey, du musst jetzt die Straße vorher links rein oder so. Könnt ihr das machen? Habt ihr die Möglichkeit, dass wenn sich jetzt was ändert und die Baustelle ist die Umleitung jetzt irgendwie anders, dass sie sagen können, hey, ihr müsst jetzt die und die Straße verwenden?
Teils, teils. Manchmal sind es dieselben Fahrer. Und manchmal sind es ganz andere. Also es kommt drauf an, wer anliefert oder was wir kriegen. Aber wenn sich jetzt wirklich was Starkes ändert, würden wir natürlich die Lieferanten informieren, dass sie es auch wirklich wissen.
Wie ist denn deine Wahrnehmung? Also ich weiß jetzt nicht, ob du auch im Feld wohnst, aber euer Geschäft ist ja im Feld. Wie ist da deine Wahrnehmung zum Thema Schleichverkehr? Hat der zugenommen oder ist der nach wie vor auf einem, ich sag mal, entsprechenden Maß?
Heute Morgen habe ich es mit meinem Vater noch drüber gehabt. Teilweise in manchen Ecken hat sich der Schleichverkehr vielleicht ein bisschen vermehrt. Mhm. Aber es hält sich eigentlich noch in Grenzen. Also ich kann es jetzt nicht genau sagen, bei uns so weit hinten draußen im Feld fahren sie eher nicht so arg rum. Wenn, dann müsste man mal die Gärtner weiter vorne fragen, da wo es halt wirklich entlang fahren, ob es wirklich zugenommen hat. Das, ja, das kann ich jetzt nicht so beurteilen. Aber morgens, wenn man Richtung Dorsheim fährt, sieht man doch mal manches Auto.
Du meinst,
mal
von kurz der Autobahn, vor der Autobahnabfahrt dann.
Genau.
Hier übers Feld die Abkürzung Richtung Universität zu.
Ja, so, genau.
Ja.
Aber der große Super-GAU am Verkehrschaos ist eigentlich Gott sei Dank ausgeblieben.
Ja.
Bin ich echt positiv überrascht.
Okay. Und auch eure Anfahrten zum Friedhof, haben die sich jetzt dann merklich verlängert?
Nee.
Weil ihr müsst ja einmal die komplette Baustelle kreuzen, ne?
Richtig, genau. Wir müssen eigentlich die Umleitung mitfahren, sozusagen. Ja. Dann über den OEG-Bahnhof, dann Dorsheimer Landstraße wieder zurück nach Richtung Dorsheim und dann auf den Friedhof.
So eine Schleife ein bisschen, ne?
Also ich sag mal so, der Verkehr läuft eigentlich so super in der Umleitung. Wir haben eigentlich keine Probleme mehr damit. Also ich bin wirklich positiv überrascht, wie das Ganze mittlerweile läuft.
Ich finde es toll, wie sich das so entwickelt hat. Am Anfang noch alle total Angst und gesagt, oh Gott, was kommt denn da jetzt auf uns zu? Kann man uns erreichen? Und dass es jetzt so positiv ausfällt, also du bist jetzt nicht der Erste, der gesagt hat, das ist irgendwie positiver als gedacht. Das finde ich ist was Gutes, ne? Also, dass wir da alle nicht so drunter leiden, wie wir das eigentlich angenommen haben am Anfang. Ja.
Freut mich auch. Hoffen wir, dass das bei den weiteren Bauabschnitten auch so bleibt, weil mit den anderen Bauabschnitten verändert sich natürlich dann auch immer so ein bisschen was, ne? Und dann muss man sehen, ob es auch so bleibt, aber das ist echt ein gutes Feedback, das wir jetzt schon von mehreren bekommen haben, dass sich das so darstellt. Ja, wir, mitten in Handschuhsheim, Patrick. Ich weiß eine Sache von dir, weil wir da schon was auch zusammen gemacht haben, nämlich du warst lange Rugby-Spieler beim TSV Handschuhsheim.
Richtig, genau.
Oh.
Ja, deine kurze Meinung zum Saisonverlauf. Du bist kein aktiver Spieler mehr, aber verfolgst natürlich immer noch alles.
Richtig, ja. Es war ärgerlich zum Schluss, muss man ehrlich sagen, dass es fürs Finale nicht gelangt hat. Aber die nächste Saison kommt und ich bin guter Dinge, dass es nächstes Jahr.
Und wir hätten es natürlich auch Neuenheim sehr gegönnt.
Absolut, absolut.
Ja, wäre schön gewesen, wenn wir gewonnen hätten.
An der Handschuhsheimer Kerbe in Handschuhsheim das Finale zu gewinnen.
Das wäre schon ein Traum gewesen, aber es hat halt leider nicht gereicht.
Nee, leider nicht. Ja. Aber.
Und deine Rugby-Karriere ist beendet, oder?
Ich habe es vor ein paar Jahren nochmal angefangen.
Ja.
Aber ich habe gemerkt, ich war zu lange draußen.
Ja.
Da war mir die Verletzungsgefahr doch viel zu hoch. Mit dem eigenen Geschäft hinten dran.
Ja.
Wenn ich da ausgefallen wäre, wäre nicht so gut gewesen. Dann habe ich lieber von mir selber gesagt, nee, ich lass es doch die Jüngeren machen.
Du beschränkst dich aufs Anfeuern?
Absolut, ja.
Okay, und wenn du jetzt samstags nicht auf den Rugbyplatz gehst, was machst du denn sonst noch gerne in Handschuhsheim? Was sind deine Highlights?
Ich gehe gerne mit der Familie spazieren. Im Handschuhsheimer Feld.
Klar.
Ja, aber Handschuhsheim ist echt genial. Es ist dörflich, man kennt viele. Man trifft immer jemanden, wo man irgendwas reden kann. Und ja, mit den Kindern natürlich Eis essen gehen.
Klar, ganz wo gehst du da Eis essen?
In der Rottmannstraße.
Aha, okay, ja. Ja.
Da viele Eisdielen gibt es da so eigentlich gar nicht mehr. Früher in der Berliner Straße, in der Dorsheimer Landstraße.
Der Eis Franco, wir erinnern
der
uns.
Franco,
die
genau.
Alten erinnern sich zurück, ja, genau.
Ich nicht. Ich erinnere mich nicht.
Ja,
genau. Klasse. Und du hast gesagt, du gehst gern durchs Handschuhsheimer Feld spazieren. Was ist dein Lieblingsort im Handschuhsheimer Feld, den vielleicht die anderen noch gar nicht so kennen?
Boah, ja? Gibt's eigentlich gar nicht. So ein Ruheörtchen, habe ich auch nicht. Also,
ja, weißt, also,
aber was mir am meisten Spaß macht, am Neckar entlang läuft, so mit dem Wasser, das hat schon was.
Ja, also es gibt schon so ein paar Orte, die irgendwie ich das Gefühl habe, die so im Handschuhheimer Feld von manchen Leuten so bevorzugt angelaufen werden. Also da fallen mir die Esel ein bei Weigolds Bärenhof.
Zum Beispiel,
oder genau. Auch diese Viererkreuzung, die du da beschrieben hast, neben der Gärtnerei Lenz. Da ist ja auch so ein Tisch. Da habe ich neulich eine Gruppe gesehen, die sich da zum Brettspielen getroffen hat. Ja,
genau, also, da ist auch sehr viel Besucherandrang. Vor allem am Wochenende mit den Jugendlichen,
gell?
Die einfach sich mal hinsetzen, ein Bierchen trinken, die Seele baumeln lassen. Ja, das ist so.
Also es gibt tatsächlich so ein paar Orte im Handschuhheimer Feld, die dann doch eher so auch so eine kleine Magnetwirkung haben.
Ja,
so
richtig, ja. Und vor allem die Gemüsehäuschen, was es gibt, wo immer ein bisschen Gemüse drin ist, was man kaufen kann.
Genau.
Ist auch sehr, sehr, sehr beliebt.
Genau, sieht man jetzt auch so ein paar. Ne?
Ja, ein paar Stellen sieht man was, genau. Ja, das ist schon nicht schlecht, wenn man sonntags einen Salat vergessen hat, Samstag einzukaufen.
Klar. Praktisch, sehr, sehr praktisch.
Und jetzt kommen wir so langsam schon zum Ende. Und zwar, Patrick, ich stelle ja am Schluss immer so eine kleine Frage noch an dich. Und zwar, ihr als Gärtner, wir hatten es vorhin übers Bewässern, bewässert ihr natürlich und ihr nehmt dann mit Sicherheit auch das Nutzwasser vom Nutzwasserverband für eure Gewächshäuser. Und auch im Handschuhheimer Feld gibt es immer so Tafeln, wer die noch nicht gesehen hat, wenn man spazieren geht, die ganz viel übers Handschuhheimer Feld erzählen. Ja, also da gibt es eine Tafel, da geht es um das Thema Obstbau, eins zum Gemüsebau, eins zur Geschichte vom Handschuhheimer Feld und eins gibt es auch zur Bewässerung. Und jetzt ist meine Frage an dich. Was schätzt du, wie viel Kilometer Leitung, Nutzwasser liegt im Handschuhheimer Feld?
Ui, da bin ich gespannt.
Boah. Ich laufe ja viel rum, aber das habe ich noch nicht gelesen gehabt.
Ja,
ich kann nur schätzen.
Ja?
400 Kilometer werden es.
400 Kilometer, mein Gott, nicht so viel.
Also ich weiß jetzt nicht, wo die Leitung jetzt alle entlang, also ja, hätte ich jetzt gesagt. Nee.
Es sind 14 Kilometer.
Oh, okay.
Also ich habe es auch nicht gewusst, ich muss es auch nachlesen auf einem dieser Schilder. Das Schild steht, wenn man müsste, ich glaube bei euch an der Gärtnerei, dann rechts Richtung Dossenheim, da die Richtung hinter steht eine Tafel zum Thema Nutzwasser.
Ah, da fahre ich morgen gleich mal vorbei.
Ja, mach da mal einen Ausflug, der nächste Samstagsausflug zum Tafeln begutachten.
Ich finde deine Fragen am Ende immer toll, da lernt man immer was dazu.
Ja, man muss halt immer so ein bisschen schauen, was einem so in Handschuhheim ins Auge fällt. Und es ist tatsächlich so, also es gibt so viele Sachen, die da läuft man einfach dran vorbei mit so einer, sag ich mal, gewissen Betriebsblindheit.
Richtig, ja, das stimmt.
Weil man da an diesem Schild schon immer vorbeiläuft, aber man hat noch nie gelesen, was da eigentlich draufsteht.
Ja, das passiert mir öfters.
Und wenn man da irgendwie so ein bisschen wachsam einfach mal läuft, entdeckt man auch ganz interessante Sachen mal. Ne?
Absolut richtig, ja.
Also ein Feldspaziergang mit so ein bisschen
Aha-Effekt
noch. Genau. Gut, vielen Dank, Patrick, dass du da warst bei uns heute im Podcast.
Vielen herzlichen Dank.
Wir schließen wieder mit unserem altbekannten Spruch, fahr nicht fort, kauf am Ort. Vielen Dank, Patrick. Und ja, ich wünsche dir zumindest im Gewächshaus ein paar nicht so ganz heiße Tage.
Vielen herzlichen Dank.
Ciao.
Ciao.
Tschüss. Feierabend.